Wenn Sie, Sie haben ja in Stuttgart einen interessanten Zeitungsmarkt. Da kommen ja zwei große Zeitungen aus einem Verlag. Die Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten sitzen ja wohl im selben Verlagskomplex auch. Tauschen Sie sich dann eigentlich mit Kollegen wie Kollegen Krause von den Stuttgarter Nachrichten aus, also der viel Recherchen betreibt und quasi einen Status hat, wie Sie ihn haben, zumindest was die Wahrnehmung angeht. Arbeiten Sie da zusammen, wenn Sie quasi denselben Geldbeutel füllen müssen, oder konkurrieren Sie da sogar in Geschichten?
Nee, das ist schon eine richtige Konkurrenz. Also da gibt es keine Kooperation, außer im Anzeigenbereich natürlich, aber da lohnt sich ja dann auch. Ja, im sogenannten Stuttgarter Modell, also muss da vielleicht noch zur Erklärung so viel sagen, es ist in der Tat, es gibt diese zwei Zeitungen und die haben einen gemeinsamen Anzeigenteil und der gehört mit zum teuersten in der Republik, ne, dadurch, dass man halt da viel abdeckt. Und das bringt diesem Verlag eine Menge Geld. Aber redaktionell, finde da, also nicht, dass ich wüsste, dass man sich da abspricht. Also das Einzige, was ich immer wieder mitkriege und was sehr, sehr misslich ist, ist durch die räumliche Nähe. Also wir sind im zweiten Stock, die sind im dritten Stock. Versuchen insbesondere die Kollegen von den Nachrichten abends dann immer nach Redaktionsschluss abzukupfern, was bei uns steht. Also da kannst du dann halt reingucken, ne? Ins Blatt. Das ist dann nicht so nett, aber gut.
Das machen Sie andersrum nicht.
Nein, das so sind wir zu vornehm. Ne? Also wir haben.
Mit dem Stock raufzufahren, wahrscheinlich.
Nein, das ist ganz komisch. Ne? Wie soll man das sagen? Das ist so ein Stuttgarter Zeitungsfeeling oder auch Tradition, sowas macht man nicht. Ne? Wir sind da ein bisschen diskreter, zurückhaltender. Was? Die anderen, die haben da halt mehr, soll man sagen, Dreif oder so.
Eine Frage zu dem Schreibstil. Und zwar habe ich irgendwie festgestellt, dass ganz viele so lokale Begriffe irgendwie da drin auftauchen. Beim Bräuninger, der Kickers-Anhänger. Der Chibo am Wilhelmsbau und so weiter und so fort. Wird das absichtlich dazugefügt? Also es ist so, das wird um eine Lokalreportage. Ich packe jetzt an die Stelle in den Absatz nochmal was rein, was irgendwie ein bisschen Lokalkolorit hat.
Ja klar, also das ist natürlich auch ein Stilmittel. Das hat was mit in dem Fall Provinz zu tun, Provinznähe, Nahraum, Identifikation. In Stuttgart weiß nicht, oder sagen wir mal in Baden-Württemberg, weiß natürlich jeder, wer Bräuninger ist, Wilhelmsplatz, logisch. Also damit wird der Leser sozusagen in diese Stadt ein bisschen verwoben, und fühlt sich da dann halt auch zu Hause, kann damit was anfangen. Also wenn man bei uns Bräuninger sagt, dann weiß man halt, wie der Schuppen aussieht.
Ja, meine Frage war eher, wie bewusst oder unbewusst läuft. Das läuft schon ziemlich bewusst.
Ja, klar. Ja. Also ich glaube, nicht so viel unbewusster zu machen. Also ich denke manchmal drüber nach, was ich da schreibe.
Nein, aber sozusagen, ob es sozusagen nötig ist zu sagen, welches Kaufhaus es ist oder wo das genau ist. Oder kann ja sein, dass man manchmal nicht dran vorbeikommt, den Namen zu nennen. Und dann manchmal sucht man es vielleicht auch.
Also vielleicht nur als kleines Beispiel, um diesen Bräuninger nochmal hervorzuheben. Also ihr erinnert euch vielleicht an den den grünen Abgeordneten Cem Özdemir. Er hatte ja mal was mit Hunzinger zu tun. Und Hunzinger hat ihm ja auch die Anzüge verschafft, die ja sehr edel waren. Und ich hatte irgendwann danach diesen Rezzo Schlauch getroffen und über seinen Zögling, Cem Özdemir, geredet. Und ihn dann auch gefragt, ob er auch über Hunzinger, also Schlauch, ob Hunzinger auch sein Kleiderlieferant sei. Ne? Und dann sagt Schlauch, ich bin doch nicht bescheuert, ich kaufe beim Bräuninger. Ne? Also das ist ein feststehender Begriff. Ne? Insofern steht der da halt drin.
Ich habe mich auch über den Schreibstil gewundert, muss ich sagen, weil das ja nur eine Reportage ist oder sein soll. Und ich habe, das ist ja sehr verrückt. Beschrieben worden, also richtig beschrieben, ist eigentlich das Wort. Und wenig aktuelle Handlung, ist ja klar, weil Sie haben ja mit denen, das macht ja auch Sinn, dann mit denen gesprochen. Ja, das kann man trotzdem Reportage nennen, oder?
Ach, ich glaube schon, ja. Also, Ich weiß, man müsste eigentlich einen szenischen Einstieg wählen, was müsste
gehen. Ja, hier gar nicht, weil man sagt,
also würde auch gehen.
Stehen in der Tafel und kaufen gerade ein.
Ja, also da gäbe es schon mehrere Ansatzpunkte, wo man das machen könnte. Was, nur, also ich habe das in der Tat bewusst so gemacht, was, um da möglichst wenig, sagen wir mal, Emotionalität zu wecken. Also man könnte da natürlich viel mehr mit Zitaten arbeiten können, man hätte die Menschen noch mehr beschreiben können, sie agieren, noch mehr agieren lassen können. Ich hätte noch genauer beschreiben können, wie es in diesem Männerwohnheim aussieht, wie es in ihrer Wohnung aussieht. Man hätte diese Menschen natürlich noch mehr leben lassen können, keine Frage. Nur mir war es in dem Fall wichtig, da, sagen wir mal, schreiberisch möglichst viel Gas rauszunehmen, was, um diese Personen eigentlich für sich sprechen zu lassen. Was. Also ich wollte da weder so Moralin sauer daherkommen, noch so quasi reißerisch, was sind das für arme Schweine, was, denen geht so schlecht und so. Also deshalb dachte ich, ist so die Diktion die passendere, als wenn ich da jetzt mächtig aufs Gaspedal trete. Also eine gewisse Lack.
Das verstehe ich nur eins nicht. Und zwar, warum trete ich aufs Gaspedal, wenn ich authentisch beschreibe, schildere und zitiere? Also ich würde eher denken, dass ich aufs Gaspedal trete, wenn ich aus dem, was ich gehört habe, gesehen habe, dann komprimiere und die Erzählung zusammenfasst zu dem, wie ich es formulieren würde. Also da würde ich viel mehr als Gas geben bezeichnen als andersrum.
Also ich fand, da ist schon eine gewisse Lakonie drin. Also ich fand das passender, weil die Schicksale eigentlich so sind, dass man sie nicht auch noch durch Schreiben so aufbauen, also praktisch noch weiter leben lassen muss. Also mir war das wichtig.
Schafft man vielleicht da in so einem Stil, dass sich mehr Leute damit identifizieren können? Also dass man da eine breitere Leserschaft erreicht, weil die Personen jetzt nicht so extrem konturiert sind? Oder dass vielleicht auch eine Gruppe, die selber von der Arbeitslosigkeit betroffen sind, sich vielleicht dadurch auch mehr identifizieren können?
Das kann schon sein. Also, weil wir kriegen ja oft den Vorwurf zu hören der Emotionalisierung, der Sensationalisierung, dem ich mich ungern aussetze. Das ist das eine, das wollte ich da vermeiden dadurch. Und das andere ist, vielleicht hat es auch damit was zu tun, dass ich durch Schreiben eine gewisse Distanz zu diesen Personen ausdrücken wollte, zu denen ich über die vielen Gespräche ein sehr enges Verhältnis entwickelt habe, um sozusagen auch mich selber ein Stück zu schützen, ne? Davor, dass dann der Eindruck entsteht, oh Gott, das hat er sich völlig gemein gemacht mit diesen Personen.
Ja, wobei szenische Beschreibung heißt doch nicht, dass man die Distanz aufgibt, oder?
Nö, heißt es nicht. Also ich habe jetzt nur diese eine mitgebracht. Es gibt natürlich auch andere. Da steckt natürlich wesentlich mehr drin. Also der Kollege Willeke kennt die Dame auch. Also die Ex-Gattin des VW-Skoda-Vorstandes Ilona Luise Reuter. Also die Der Ehemann war halt auch verwickelt in diese ganzen Lustreisen da. Und da ging es darum, wie wird sie damit fertig? Ne? Weil er derjenige war, der tapfer zu Hause berichtet hat davon, ne? Wie es war. Und also da kann man das natürlich so nicht machen. Da muss man diese Dame dann schon mehr wie dich leben lassen. Ne? Aber das ist ja jetzt auch nicht so ein schwieriges, finde ich, schwieriges Schicksal wie jetzt das von denen. Also nichts gegen szenische Einstiege und naja.
Ja, es wäre wahrscheinlich ausladender geworden mit mehr Szenen, ne?
Das kommt dazu, klar.
Man kann natürlich kolportieren, natürlich komprimiert.
Wir haben keine 900 Zeilen.
Ja, ist klar.
Es ist ja trotzdem so, dass man ja im Lokalen dann auch versucht es manchmal, diese Distanz, also sich wieder so zurückzuziehen hinter eben genau so einem Schreibstil, im Gegensatz zu diesen szenischen Beschreibungen, weil dann sind die Leute natürlich ganz präsent bei den Leuten am Küchentisch und man kennt sich ja auch, wie Sie ja auch gesagt haben, und man selber liefert die dann ja aus, im Grunde genommen. Ja. Sehr viel mehr noch, als wenn man das einfach so nüchtern, relativ nüchtern, sag ich mal, beschreibt, wo man dann nur die Situation darstellt, die ja schon schlimm genug ist, wo alle sagen, oh ja, Mensch, die tun uns jetzt leid. Und sonst, wie gesagt, da sitzt dann, ist dann auch beschrieben, der Hemdkragen, der schief ist oder so. Das wäre ja viel mehr, dass man die ausliefert. Und das Vertrauen, das man vorher aufgebaut hat, dann missbraucht in dem Moment oder sich dem aussetzt, jedenfalls dem Vorwurf vielleicht.
Also sie in Gänze auszuziehen, hätte ich nicht korrekt gefunden.
Das Problem hat man ja öfter mal, dass man Leute eigentlich, wenn man sie richtig darstellen wollte oder wenn man das würde, dann würde man natürlich da eine Menge, ja.
Ich habe auch nochmal eine Frage, ob das vielleicht ein bisschen dahin passt. Also wenn Sie jetzt jemanden, der Medien unerfahren ist, in seinem Schicksal darstellen, geben Sie, also lassen die Leute auch zum Teil lesen, wenn sie sich nicht sicher sind, ob sie dazu nah an die Grenze kommen? Oder schließen Sie das pauschal aus?
Also ich mache es, wie immer, ist halt die Ausnahme von der Regel. Normalerweise nicht. In diesem Fall habe ich es tatsächlich gemacht, dass ich der Frau Schenk diesen Teil, der sie betraf, zu lesen gegeben habe vorher. Und sie hatte da dann in der Tat so die eine oder andere einen oder anderen Änderungswunsch, wo es ihr zu nahe gekommen ist. Ich finde, das muss man denn respektieren.
Also wurde gar nicht diskutiert. So. Sie meint, dass, da kommen sie mir zu nahe und dann das ist aber nötig und das passt zu ihnen und damit leben sie dann auch besser auf in der Geschichte. Was weiß ich. Haben sie gar nicht probiert?
Doch, doch, natürlich haben wir da gefeilscht, keine Frage.
Ja, ne? Das klang jetzt gerade so. Sie streicht was durch und dann ist es durch.
Also ich entsinne mich jetzt nicht mehr genau, was ich da entfernt habe, aber das waren Dinge, die ich nachvollziehen konnte, also wo, die jetzt auch nicht richtig wichtig waren für die Geschichte. Aber das gilt, also so ein Vorgehen gilt wirklich nur für solche medienunerfahrenen Menschen, alle anderen, ne? Also
ist das die Grenze, Medienerfahrenheit, oder werden wir das gerade als wirklich die absolute Ausnahme geschildert?
Nein.
Kommt es auch aufs Schicksal an?
Ja, natürlich. Also das wäre jetzt ein wirklich zu schwammiger Begriff, ja, in dem Fall, medienunerfahren. Also das sind natürlich viele Menschen. Ja. Ne? Nein, also wo es jetzt wirklich um persönliche, wie in diesem Fall, um persönliche Schicksale geht, die dann auf der Straße sozusagen thematisiert werden, die ganz bestimmte Auswirkungen, die nicht positiv sein müssen, haben können, da fand ich es dann wirklich für angebracht zu sagen, okay Frau, wir lesen diesen Teil, der dich betrifft, nochmal gemeinsam durch. Also das hat jetzt nichts mit dem auch schon vorher erwähnten Autorisierungswahn zu tun. Also das sind alles Dinge, die davon unberührt sind.
Ja, es gibt Zeitungen, die da ganz strikte Linien haben, aber das ist eine Linie, die ich so nachvollziehen kann.
Und was für richtig?
Ja, dass man eben nicht generell nicht lesen lassen, ja, darf oder wie auch immer. Ich darf da auch nicht laut drüber reden, aber ich handhab's genauso wie Sie. Also wenn jemand jetzt absolut unerfahren ist und sich der Innerste nach außen kehrt in so einer Geschichte, dann gebe ich ihm das auch schon mal zu lesen. Ne? Ein Medienprofi würde ich das natürlich immer.
Ja, den darf man, und das heißt, muss mir heutzutage nur die Zitate zum Lesen geben, beziehungsweise inzwischen wollen sie auch den Kontext, in dem das Zitat steht, lesen. Und irgendwann sind sie soweit, dass sie bei Interviews dann noch die Fragen autorisieren wahrscheinlich. Also das sind so auch meine Erfahrungen jetzt im anderen Bereich. Also die werden immer dreister. Und irgendwann kann man sich wahrscheinlich Wortlaut-Interviews dann auch schenken.
Aber welche, die Fragen redigieren?
Ja, klar.
Ja.
Das ist abenteuerlich, also mit welcher, wie gesagt, Dreistigkeit da inzwischen vorgegangen wird. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass sie bei anderen Organen möglicherweise damit Erfolg haben.
Also den kann ich mir jetzt praktisch schlecht vorstellen. Da wird die Antwort wird dazu gelassen, aber die Frage wird ein bisschen umgestellt. Oder?
Ja, aber es wird gesagt, die Frage ist sinnlos an dieser Stelle. Oder das wurde doch schon beantwortet. Warum lassen wir die überhaupt dann drin? Also wird komplett oder dann würden wir sie halt komplett rausstreichen. Dann ändern wir halt die Frage, damit die Antwort wieder passt, die dazu steht, weil das andere wurde ja schon gesagt.
Oder dieses schöne Punkt.
Also schon so richtig, dass ich den Versatzstück rausnehme. Ich würde viel über das gesagt haben. Oder?
Nee, also das war eigentlich so, dass die Diskussion bei diesem speziellen Interview ging es halt darum, dass dort ich eine Nachfrage gestellt habe, die schon ähnlich war wie die erste Frage, weil ich einfach nicht fand, es wurde beantwortet. Und dann wurde gesagt, also entweder streichen wir das komplett oder sie akzeptieren halt, dass wir hier die eine Frage so ändern, damit es dann wieder und so weiter.
Mich würde mal interessieren, wie bringen Sie die gesellschaftliche Relevanz in die Texte? Sprechen die Personen mit ihren Schicksalen für sich oder bringen Sie da also Erklärtexte? Das steht für das größere Problem, das ist die Metaebene und oder wie handhaben Sie das?
So als Strukturprinzip bevorzuge ich so eine Abfolge von subjektiver und objektiver Ebene. Also Sie haben eine Figur, die lassen Sie erzählen. Und zu dem Thema, zu dem die Figur erzählt, kommt dann zum Beispiel ein Absatz, in dem sie den Kontext dazu darstellt. Ne? Also so dieser Wechsel zwischen individueller und objektiver Ebene. In dem Fall war dieser Pfarrer, dieser Sozialpfarrer, Fritz praktisch dieses Element, das objektivierendere Element, der dann, der kennt die beiden Personen und erkennt die Lage in der Stadt, ne, diese 40.000 Hartz IV, also nicht persönlich, aber er weiß, dass es da 40.000 Hartz IV-Empfänger in Stuttgart gibt, bei knapp 600.000 Einwohnern, ist eine ganze Menge. Und er reflektiert sehr genau, was sozusagen gesamtgesellschaftlich passiert. Insofern war der für mich wichtig, weil er war es auch so ein Bindeglied zwischen diesen beiden Personen und damit zugleich auch die Möglichkeit zu verhindern, dass gesagt wird, es sind ja nur Einzelfälle. Ne? Sondern er ist in der Tat eben in der Lage, das aus eigener Erfahrung, langjähriger Erfahrung einzuordnen. Ne? Sagen, so und so und so und so entwickelt sich das.
Ne? Das läuft dann idealerweise über eine Person, die das
ja, schildert. Ja, das ist klar, ein alter Trick, dass man halt immer versucht, Nachrichten auch mit Menschen, mit Gesichtern zu verbinden. Also dann schließen wir hier jetzt den offiziellen, den Arbeitsteil. Ich wünsche allen einen flotten Abend.